Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch.
Stefan Dethchen im Gespräch mit dem ehemaligen Präsidenten des Europaparlaments, dem SPD-Politiker Martin Schulz.
Über Grenzen hinweg zusammenkommen. So könnte man nicht nur das politische, sondern auch das private Leben von Martin Schulz beschreiben. Geboren 1955 in Hehlrath, wächst er als jüngstes von 5 Kindern im Dreiländereck nahe der niederländischen und der belgischen Grenze auf. Nach der mittleren Reife macht er eine Lehre als Buchhändler. Parallel beginnt auch sein politisches Engagement. Schulz tritt früh in die SPD ein und wird mit 31 Jahren zum jüngsten Bürgermeister Nordrhein-Westfalens gewählt. 1994 dann der Sprung über die Grenze ins Europäische Parlament. Martin Schulz, ein Emotionseuropäer, wie er sich selbst bezeichnet, bleibt dem Europäischen Parlament als Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten und Parlamentspräsident über 20 Jahre treu. Der Wechsel in die Bundespolitik beginnt mit einem Höhenflug und endet mit einer historischen Wahlniederlage für die SPD. Seit 2020 ist Martin Schulz Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Die Grenzen gab es zwar, aber die Familie war verzweigt in der ganzen Region. Und da waren wir nicht die einzige Familie. Gab es viele Familien, die über die Grenzen hinweg Verwandtschaft hatten und damit auch Beziehungen. Das war immer geprägt mit Höhen und Tiefen.
Aufwachsen in einer europäischen Grenzregion.
Martin Schulz, wenn man ein Gespräch über Ihr Leben führen will, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man es an anderer Stelle beginnen kann als in Würselen. In der Stadt, in der Sie so lange leben, im Grunde ihr ganzes Leben verbracht haben, bei Aachen. Weiter westlich geht's in Deutschland kaum. Ein paar Schritte, dann ist man in den Niederlanden, in Belgien, Dreiländereck. Was bedeutet diese Stadt für Sie? Wie hat sie Sie geprägt?
Ich war 5 Jahre alt, als meine Eltern nach Würselen gezogen sind. Meine Mutter stammte aus der Stadt. Mein Vater war Saarländer, kam als Soldat in die Stadt, hat da meine Mutter kennengelernt, geheiratet. Und wir waren eine ganz kleine Zeit, war meine Familie im kleinen Dorf in der Nähe, in Hehlrath. Da bin ich auch geboren. Da war mein Vater Stationspolizist. Da gab es so eine Ein-Mann-Polizeistation. Aber meine Eltern, die wollten unbedingt nach Würselen zurück. Und wie gesagt, ich war 5 Jahre alt und habe seitdem nur in dieser Stadt gelebt. Und das ist eine sehr alte, über 1150 Jahre alte Stadt, Karolingergründung im Schatten Aachens, aber geprägt durch den Bergbau und durch die Lage im Dreiländereck. Also alles, was ich in meinem Leben gelernt habe über Heimat, über Verwurzelung, über Freundschaft, das habe ich eigentlich in meiner Heimatstadt gelernt und das hat mich wirklich geprägt.
Das sind ja schon so Hinweise. Der Vater, Bergbau, aus einer Bergarbeiterfamilie, glaube ich, kam er dann dieser Verweis auf das Zentrum Europas, auf die Nähe der Grenzen Europas. Das sind ja Hinweise, die dann auch schon in Ihre politische Biografie hineindeuten. Aber vielleicht können Sie noch mal erzählen, gerade dieses europäische Geflecht, wie sich das auch im Alltag und in Ihrer Familie für Sie dargestellt hat.
Die mütterliche Seite, also meine Mutter, wie gesagt, stammte aus, die ganze Familie stammte über Generationen aus dieser Stadt, aus Würselen. Und die waren über ihre Vorfahren wiederum verwandt mit Teilen der Familie, die in den Niederlanden lebten, andere Teile in Belgien. Und deshalb war auch bei uns in der Familie selbst die Tante X und der Onkel Y lebten in Kerkrade oder in Heerlen oder in Eupen oder in der Nähe von Lüttich. Also das war immer irgendwie, die Grenzen gab es zwar, aber die Familie war verzweigt in der ganzen Region. Und da waren wir nicht die einzige Familie. Gab es viele Familien, die über die Grenzen hinweg Verwandtschaft hatten und damit auch Beziehungen. Das war immer geprägt mit Höhen und Tiefen. Der Krieg hat diese Familien auch zerrissen. Aber in meiner Lebensspanne, ich bin 1955 geboren, da waren die Grenzen, physischen Grenzen noch da. Aber familiär gab es diese Grenzen nie. Und das hat mich schon auch in meiner Kindheit geprägt. Das war ja auch spannend, ne? wenn du irgendwie erzählen konntest, ja, morgen kommen die Holländer zu Besuch. Auf der Kinderkommunion war der dritte Tag für die Belgier und die Holländer. Ja, das war toll.
Aber was bedeuteten diese Identitäten da, also gerade diese nationalen Identitätszuschreibungen? Ich bin, ich weiß nicht, Deutscher, wie Ihnen das von den Lippen ging, die Belgier, die Niederländer. Mit dieser Erfahrung, dass das ja in eine Zeitspanne fiel, in der eben tatsächlich dann die Grenzen immer weiter abgebaut wurden, Nationalstaatlichkeit, gerade in Deutschland, immer mehr an Bedeutung verlor zugleich.
Also dieses Gefühl, dass so eine Grenze tatsächlich trennt, das bekommt man natürlich vermittelt, wenn man jemanden besuchen will, eine Cousine. Meine Mutter zum Beispiel hatte Vettern und Cousinen, die wohnten ja in der heutigen Stadt Kerkrade. Das war entfernt von unserem Wohnhaus, vielleicht 2 Kilometer Luftlinie. Und da musstest du dann tatsächlich mit dem Personalausweis und mit einer anderen Währung über die Grenze fahren, wenn du da zum Familienbesuch wolltest, vice versa. Das war für die niederländische Verwandtschaft ja das Gleiche. Das hat man irgendwie als total nervig empfunden. Wenn du jetzt die Cousine in Deutschland, die 2 Kilometer weiter wohnte, besuchst, bist du notfalls zu Fuß hingegangen. Ja, aber wenn du dann zu den Holländern willst, dann musst du den Personalausweis mit in der Weste kontrolliert, haben sie was zu verzollen, was wollen sie denn hier, wo gehen sie hin? Also, dass die Grenze nervig war, das war schon auch spürbar und auch in der Familie eigentlich als nervig empfunden. Ich war froh, als mit jedem Schritt sichtbar wurde, das wird alles weiter reduziert und irgendwann kannst du da frei rüber. Das waren tolle Tage.
Das ist ja eine Entwicklung, die eigentlich Ihr politisches Leben geprägt hat, diesen in jeder Hinsicht Abbau von Grenzen. Und jetzt sprechen wir im Juni 2025 in einer Zeit, in der die deutsche Bundesregierung auch unter Mitwirkung der Sozialdemokraten ihrer Partei wieder Grenzkontrollen in der Mitte Europas einführt. Was spielt sich da ab bei Ihnen in der Region?
Ich halte das für falsch. Ich glaube, dass die Grenzkontrollen mehr Symbolpolitik sind, als dass sie wirklich ernsthafte Verbesserungen bei den Migrationsproblemen, die es objektiv gibt, bringen würden. Ich habe jetzt mehrfach gesehen, wozu es führt. Ne? Staus und Ärger und die Leute sind eigentlich daran gewöhnt, dass sie darüber können. Und wenn man, das haben wir ja schon in der Pandemiezeit gesehen, eine Grenze wieder schließt, ist ja insbesondere für den Warenverkehr, wenn Sie mal an der deutsch-niederländisch-belgischen Grenze bei uns stehen, sehen Sie ja die tausenden LKWs, die aus den großen Häfen, vor allen Dingen Rotterdam und Antwerpen kommen und das westliche Deutschland versorgen mit Gütern. Wenn sie eine Grenze dicht machen, da bricht ja auch ein Stück des Warenverkehrs zusammen. Das geht gar nicht, das ist unpraktisch. Deshalb hoffe ich, dass das nur zeitlich begrenzte Phänomene sind, denn die Migrationsprobleme löst du nicht an der Binnengrenze, die löst man an der Außengrenze. Wenn ich meine Kundschaft nur reduziert hätte auf Leute, von denen ich weiß, die wählen die SPD, dann hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt mit der Buchhandlung.
Buchhändler und Bürgermeister.
Wenn man über Martin Schulz und Würselen spricht, dann muss man zumindest kurz auch über die Buchhandlungen von Würselen sprechen. Sie sind Buchhändler geworden, haben in verschiedenen Buchhandlungen gearbeitet und dann ab Anfang der 80er Jahre eine eigene Buchhandlung gehabt. Mhm. Was waren da für Bücher? Was haben Sie verkauft? Was haben Sie selber gelesen? Welche Bücher haben Sie auch geprägt dann?
Ja, wie viel Zeit brauchen wir jetzt? Also, das ist schwierig, aber ich habe viele erfolgreiche Bücher verkauft. Der stationäre Buchhandel in der kleineren Variante, wie meine Buchhandlung war ja kein Riesengeschäft, sondern war ich und 2 weitere Angestellte und meine Schwester. Da lebst du davon, dass du Bestseller hast, die du gut verkaufen kannst. Ganz am Anfang, als ich meine Buchhandlung aufgemacht hatte, 1982, da war der Renner Umberto Eco, der Name der Rose, das verkaufte sie wirklich. Auch über einen langen Zeitraum und brachte auch dann die Chance, dass man ein Sortiment vorhalten konnte, wo eben weniger gängige, aber sehr interessante Titel drunter waren. Und da habe ich immer versucht, darauf zu achten, irgendwie ein Gleichgewicht zu bekommen, um viele unterschiedliche Themen anbieten zu können. Das kannst du natürlich nur, wenn du wirklich ein paar Produkte hast, die sich wie warme Semmeln verkaufen. Und aus dem Gewinn kann man dann ein bisschen ein breiteres Sortiment finanzieren.
Und dann sind Sie ja immer mehr in die Politik hineingewachsen, waren Sozialdemokrat. Ich kann mir vorstellen, dann gab es da vielleicht auch irgendwo eine Ecke mit politischen Büchern in der Buchhandlung Schulz. Ja, wenn da jemand reinkam und gesagt hat, Herr Schulz, ich habe gehört, Sie sind Sozialdemokrat. Was liest man zurzeit, wenn man sich politisch mit der Welt beschäftigen würde? Was haben Sie da empfohlen?
Nee, so läuft das nicht. Also die Leute sind nicht reingekommen. Es gab in meiner Buchhandlung einen Moment. Ich habe 82 Buchhandlungen aufgemacht und wurde dann 1987 Bürgermeister meiner Stadt. Und da gab es natürlich die Situation, dass Leute in die Buchhandlung kamen, du konntest irgendwie nicht mehr feststellen, wollen die jetzt eigentlich den Bürgermeister sprechen oder wollen die ein Buch kaufen. Und deshalb habe ich immer so versucht, so gut es ging, die Sozialdemokratie in mein Büro hinter der Buchhandlung zu verlagern und in der Buchhandlung tatsächlich über Literatur zu reden. Denn wenn ich meine Kundschaft nur reduziert hätte auf Leute, von denen ich weiß, die wählen die SPD, dann hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt mit der Buchhandlung. Deshalb habe ich immer darauf geachtet, dass das ein Ort ist, wo die Leute zwar wissen, ja, das ist ein Sozi, aber da wird jetzt nicht sozialdemokratische Politik gemacht, sondern da wird Literatur angeboten. Also das stand viel stärker im Vordergrund in der Buchhandlung als die Politik.
Erzählen Sie, Herr Schulz, von der SPD dieser Zeit, der Partei, der Sie dann angehörten. Wie gesagt, Sie haben es gerade erzählt, mit 31 Jahren waren Sie jüngster Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen damals. Willy Brandt war SPD-Bundesvorsitzender noch. Johannes Rau, seit Menschengedenken Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Also das war diese alte westliche Bonner Bundesrepublik mit der ganzen Stabilität ihrer Ordnung und auch der Stabilität des Parteiensystems, oder?
Absolut. Der Deutsche Bundestag hatte zum ersten Mal seit 1983 vier Fraktionen, was als außergewöhnlich und ungewöhnlich wahrgenommen wurde. Und die grüne Fraktion, die 1983 in den Bundestag einzog, war ja auch eine außergewöhnliche Fraktion, bunt gewürfelter Haufen. Aber das war noch die alte Bundesrepublik. Kohl war im Oktober 82 durch das Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt Kanzler geworden. Die Wahl im März 83 brachte für Kohl eine stabile Mehrheit für die CDU-FDP-Regierung. Also das war die alte Bundesrepublik. Das ist eine richtige Beschreibung in Ihrer Frage. Und das muss man auch sehen, 83 oder 87, als ich Bürgermeister wurde, dachte kein Mensch an die deutsche Einheit. Keiner. Das war so ein Erfahrungswert, den ich in meinem Leben gemacht habe. Nach dem 9. November 1989 habe ich nur Leute kennengelernt, die es schon immer gewusst hatten. Die haben gesagt, ja, die deutsche Einheit, da war mir klar, dass die kommen würde. Aber da muss ich sagen, zu der Gruppe gehörte ich nicht. Ich habe noch am 9. November 1989 staunend vor der Entwicklung gestanden, mit der ich absolut nicht gerechnet hätte.
Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit dem ehemaligen Präsidenten des Europaparlaments, dem SPD-Politiker Martin Schulz.
Das ist die Aufgabe meiner Generation, denen zu sagen, Leute, der Frieden, die Freiheit, die Freizügigkeit, die kommen nicht wie der Strom aus der Steckdose, sondern die müssen immer und immer wieder neu erkämpft werden.
Einzug ins Europaparlament.
Sie sind, Herr Schulz, 1994 ins Europaparlament eingezogen. Das war Ihre erste Wahlperiode. Und einer ist damals rausgegangen, in die Bundespolitik gewechselt. Das war Friedrich Merz, heute der Bundeskanzler. Friedrich Merz sagte, wenn man ihm heute zuhört, immer, wie wichtig diese Zeit, dieser Beginn seiner politischen Laufbahn im Europaparlament gewesen ist. Und seine Politik zielt ja in ganz wesentlichen Teilen, ganz ausdrücklich darauf ab, die politischen Beziehungen im Kern Europas zu Deutsch, zu Frankreich, zu Polen, auch zum Vereinigten Königreich, jetzt außerhalb der Europäischen Union wieder herzustellen. Also man kann ihn im Grunde lesen und verstehen als einen Politiker wirklich des 20. Jahrhunderts, der tief geprägt ist von diesen Orientierungen und Ordnungen des 20. Jahrhunderts. Fühlen Sie sich, wenn Sie Merz heute sehen, in dieser Hinsicht ihm, mit ihm verbunden?
Ja, eindeutig. Ich hatte die Gelegenheit, beim Karlspreis in Aachen, bei der Karlspreisverleihung an Ursula von der Leyen, der Rede des Bundeskanzlers zuzuhören. Die hat mich sehr beeindruckt. Ich fand, das ist eine ausdrücklich proeuropäische und sehr konstruktive Rede eines deutschen Kanzlers hinsichtlich der weiteren Vertiefung der europäischen Integration, habe ich als sehr konstruktive Rede empfunden. Ich hatte Gelegenheit, hinterher mit ihm unter vier Augen nochmal zu reden, und da hat er das wiederholt, wie stark ihn die Jahre im Europaparlament geprägt haben. Er ist jetzt nicht so ein Emotionseuropäer wie ich, der auch mit ganz, ganz viel Gefühl daran geht, aber er ist stärker wirtschaftlich geprägt, begreift aber, glaube ich, wie wichtig die über die Grenzen hinweg gehende Kooperation von Nationen und Staaten auch für die wirtschaftliche und soziale Sicherheit der Menschen in Europa ist. Und deshalb glaube ich schon, dass er in den Jahren, wo er im Europaparlament war, auch mitbekommen hat, was das bedeutet, wenn man in einem Parlament sitzt, wo man am Ende als Europäer oder als Europäerin sitzt und nicht mehr den nationalen Vorrang, den ein nationaler Parlamentarier, Parlamentarierin ja respektieren muss, als Pflicht empfindet, sondern die Pflicht hat, für das gesamte Europa zu arbeiten, eben über die Grenzen hinweg. Und das sind dann ja nicht nur Staatsgrenzen, sondern das sind dann auch kulturelle Grenzen, sprachliche Grenzen, soziale Grenzen, religiöse Grenzen. Also dieses über Grenzen hinweg Zusammenwirken, nach dem Motto Einigkeit macht stark. Das, glaube ich, hat er schon in den Jahren im Europaparlament mitbekommen. Und das scheint ihn ja auch zu prägen.
Sie haben jetzt gerade auch so ein bisschen in Abgrenzung zu Friedrich Merz das europäische Gefühl beschrieben, das Sie für sich in Anspruch nehmen, dass Sie sagen, das ist Ihr politisches Lebensgefühl. Beschreiben Sie das nochmal genauer, was diese emotionale Dimension Europas ist, wo Sie die heute finden und wo Sie sie vielleicht auch vermissen, wo sie wegdämmert möglicherweise in unserer Zeit?
Es gibt drei Punkte, die haben mich in meinem Leben immer sehr berührt. Das sind drei familiäre Erfahrungen. Das erste ist, mein Vater war Jahrgang 1912 und war Saarländer. Und als er eingeschult wurde 1918, war er noch ein Untertan des Kaisers Wilhelms II., und als das erste Schuljahr zu Ende war, war er ein Kind in einem Gebiet, das von Frankreich verwaltet wurde. Mein Vater hat mir erzählt, dass ihnen als Kinder weiß gemacht wurden, alle Franzosen wären schwarz. Und der Grund war, dass die französische Besatzungsmacht im Saarland nach dem Ersten Weltkrieg zu einem Teil aus französischen Kolonialtruppen aus dem Senegal bestand. Mein Vater hat mir gesagt, wir hatten als Kinder Angst vor denen. Und diese Angst ist uns auch beigebracht worden. Das zweite war, mein ältester Bruder ist am 5. September 1944 geboren. Am 6. September 1944 begann das Bombardement meiner Heimatstadt durch amerikanische Truppen. Meine Mutter musste mit dem Baby, einen Tag alt, in den Keller unter ihrem Wohnhaus, das, als sie mit dem Baby wieder aus dem Keller rauskam, Wochen später zerstört war. Und das Dritte ist der Hass, den ich erlebt habe an den Grenzen, die es ja dann auch in meiner Kindheit noch gab, die wir abbauen wollten, der aber aufploppte, wenn zum Beispiel ein Fußballspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden stattfand und an der Grenze in Kerkrade und Herzogenrath die Hooligans beider Seiten aufmarschierten und dann plötzlich alle Ressentiments wieder da waren. Da habe ich im Europaparlament dann nach diesen Erfahrungen erlebt, dass neben mir zum Beispiel ein Kollege saß, ein englischer Labour, ein Labour-Abgeordneter, der mir erzählte, wo er herkam, wo sein Wahlkreis war, und mir einfiel, dass ich den Namen des Ortes kannte und am Tag danach zu Hause meinen Vater gefragt habe, warst du schon mal da und da? Und der mir sagte, ja klar, da war mein Kriegsgefangenenlager, als ich in englischer Kriegsgefangenschaft war. Solche Sachen, die haben mich immer emotional zutiefst irgendwie, wie soll ich sagen, aufgewühlt und mir vermittelt, in was für einer begnadeten Zeit ich eigentlich geboren und aufgewachsen bin. Nämlich all diese Erfahrungen, wie mein Vater sie gemacht hat, meine Mutter und mein ältester Bruder. Oder eben mein Vater in diesem Gefangenenlager in einem Wahlkreis eines Kollegen, der plötzlich im Parlament neben mir sitzt, als Abgeordneter, der mit mir gemeinsam den Gedanken, wir arbeiten über Grenzen hinweg, zusammen zum gemeinsamen Wohl teilt. Das habe ich als, große Gnade und als Privileg empfunden. Das hat mich auch selig sehr berührt.
Das sind ja die generationellen Erfahrungen, die Europa in der Nachkriegszeit geprägt und gestärkt und verbunden haben. Aber was wird aus diesem europäischen Gefühl, an das Sie jetzt appelliert haben, wenn diese generationellen Erfahrungen immer mehr nur noch mittelbar vermittelt werden können und Europa vielleicht ein anderes Lebensgefühl braucht, andere Generationen mit ganz anderen Erfahrungen kommen? Welche Art von Emotionalität sehen Sie da, die Europa verbinden könnte?
Ganz viele junge Leute nehmen ja Europa als selbstverständlich wahr. Ne? Und wenn ich mal die überraschten Gesichter sehe von jungen Menschen, wenn die jetzt plötzlich an der Grenze da angehalten werden und da Polizisten stehen und sagen, wo kommst du denn her, wo willst du denn hin? Dann sehe ich in Gesichter der Überraschung, wo junge Leute vor allen Dingen plötzlich erkennen, dass ein Wert, den sie als gegeben einfach hingenommen haben, plötzlich in Frage gestellt wird. Den jungen Leuten zu sagen, früher war das normal, ihr seid in einer Zeit geboren, wo es normal war, dass es diese Kontrollen nicht mehr gab. Also in eine Epoche der Freiheit und der Freizügigkeit hineingeboren worden seid. Und wenn ihr nicht wollt, dass das zurückentwickelt wird, dann müsst ihr dafür eintreten. Das ist die Aufgabe meiner Generation, denen zu sagen, Leute, der Frieden, die Freiheit, die Freizügigkeit, die kommen nicht wie der Strom aus der Steckdose, sondern die müssen immer und immer wieder neu erkämpft werden. Das kann man erreichen. Man kann junge Leute davon begeistern. Und deshalb glaube ich, dass Aufgabe meiner Generation ist, das weiterzugeben und die Erzählung weiterzugeben und vor allen Dingen eins den jungen Leuten zu sagen. Die Zerstörer, die das alles rückabwickeln wollen, die Grenzen wieder hochziehen wollen, all diejenigen, die rufen, my country first, make America great again, right or not my country, also mein Land zuerst, ist mir egal, was passiert, Deutschland vor allem anderen, diese Renationalisierungsrhetorik hat immer einen Beigeschmack. Wenn ich sage, mein Land zuerst, dann heißt es immer, und alle anderen dahinter. Wenn aber jeder sagt, mein Land zuerst und alle anderen dahinter, ist der nächste Schritt der Kampf aller gegen alle. Und der Kampf aller gegen alle mündet immer, das hat François Mitterrand, früherer französischer Präsident, im Europaparlament mal einen Satz gebracht, der Nationalismus endet am Ende immer im Krieg.
Und diese Auseinandersetzung mit dem neuen Nationalismus, mit dem neuen Populismus prägt ja dann auch Ihre Biografie. Sie steht am Anfang des Martin Schulz, der auf einmal nicht nur in Deutschland, sondern europaweit auf einmal zu einer bekannten Figur wird. Das hat mit Silvio Berlusconi zu tun, mit einem legendären Rededuell im Europaparlament, als Berlusconi Sie, den sozialdemokratischen Abgeordneten aus Deutschland, rauspickt, angreift und sagt, Martin Schulz, Sie könnten ein Capo, also ein Aufseher in einem Film über ein Konzentrationslager spielen, und die Art, wie sie damit umgegangen sind, ihre Antwort, sehr souverän, überlegen in der Wahrnehmung der meisten, hat sie zu einer bekannten Figur gemacht. Wenn Sie heute darauf zurückschauen, gerade auf diese Figur Silvio Berlusconi, wie sehen Sie den? Kann man den rückblickend sehen als eine skurrile Figur, als einen Clown, der sich im Grunde selber lächerlich gemacht hat, oder ist er der Vorbote der Entwicklung, die uns heute in Europa beschäftigt und die Europa existenziell bedroht?
Letzteres. Warum bin ich mit dem Berlusconi aneinander geraten? Ich kannte ihn schon, er war ja eine Zeit lang auch Europaabgeordneter. Nachdem er italienischer Ministerpräsident geworden war, war er nochmal im Europaparlament, dann wurde er wieder italienischer Ministerpräsident und Vorsitzender des Europäischen Rates. In dieser Funktion war er damals in dieser Sitzung im Europaparlament. Und ich hatte mich mit Berlusconi aus folgendem Grund befasst. Wenn die höchstmögliche politische Macht, der höchstmögliche Reichtum im Lande und die höchstmögliche Konzentration von Medienmacht in einer Hand vereinigt wird, wenn der reichste Mann des Landes der größte Medienunternehmer ist und zugleich die höchste politische Macht hat, das ist demokratiegefährdend. Und Silvio Berlusconi war ein früher Trump. Das war der Auftakt zum Trumpismus. Man wusste nie, als was handelt er eigentlich jetzt. Als Unternehmer, als Regierungschef, als Parteichef, als Medienunternehmer. Und wenn ihm irgendein Oppositionspolitiker nicht passte, dann wurde er über die Berlusconi-Medien, über die Zeitungen und die Fernsehanstalten, die ihm gehörten, systematisch attackiert und fertig gemacht. Dieser Angriff auf die Persönlichkeit, die Herabwürdigung des politischen Gegners durch eine Propagandamaschinerie, das war Berlusconi 1:1 und das ist heute Trump 1:1. Ich habe mich gegen Berlusconi gewendet, weil ich nicht müde wurde, ihn immer und immer wieder zu attackieren. Genau deswegen, man braucht Kontrolle in der Demokratie. Und wenn die Kontrolle dadurch ausgehebelt wird, dass mediale Macht, ökonomische Macht und politische Macht in einer Hand vereinigt wird und du nie genau weißt, als was handelt wer eigentlich zu welchem Zeitpunkt in Wirklichkeit, dann wird die Demokratie langsam unterhöhlt. Und das war der Grund, warum ich ihn attackiert habe und das war auch der Grund, warum er so zurückgeschlagen hat.
So, und da gab es eine Lesart, wo man sagen konnte, also dieses Rededuell zwischen diesen zwei Politikern, Berlusconi, Schulz, das hat Schulz gewonnen, aber wenn man es als eine systemische Auseinandersetzung sieht, sozusagen das Verständnis von Demokratie, von Parlamentarismus, von Gewaltenteilung, das Martin Schulz jetzt gerade uns beschrieben hat, und diesem politischen Stil, diesem politischen System, das Berlusconi verkörpert hat, für das er steht und das sich fortsetzt, dann sind wir nach wie vor mitten in dieser Auseinandersetzung und sie ist vollkommen offen, oder?
Ja, naja. Ich würde mal sagen, der Berlusconismus oder der Trumpismus hat sich weiterentwickelt. Die Instrumente, die Berlusconi angewendet hat, die sind verfeinert worden. Wir haben heute in den sogenannten sozialen Netzwerken ja eine wirklich weiterentwickelte Strategie. Und was Berlusconi auch begonnen hatte, was aber viele andere Politikerinnen und Politiker übernommen haben, ist eine Politik der Schamlosigkeit, der Erfolg von Donald Trump war ja ähnlich wie der von Berlusconi darauf aufgebaut, dass die bestimmte Normen einfach nicht mehr akzeptierten und sie im Gegenteil sogar zertrümmerten. Nehmen Sie mal ein Beispiel, diese sogenannten Bunga-Bunga-Partys von Silvio Berlusconi, wo jeder wusste.
Auch eine Parallele zu Trump dann wieder.
Klar, es wusste jeder, der lädt da Leute in seine Villen ein und da laufen dann irgendwelche Partys ab und da werden junge Frauen hintransportiert und er brüstet sich ja dann damit, dass er der Star unter diesen jungen, schönen Frauen ist. All das war ja irgendwie zum Fremdschämen, aber da hat er keine Hemmungen gehabt und Trump genauso, keine Hemmungen. Und diese Enthemmung, die pflanzt sich natürlich in der Gesellschaft fort und diese Zerstörung öffentlicher Moral und öffentlicher Prinzipien, die ist ein gefährlicher Prozess. Das sind so Prozesse, die wirklich besorgniserregend sind und wenn sich dann nicht die immer noch überwältigende Mehrheit von Menschen, die Normen und Prinzipien einhalten will, dagegen wehrt, dann werden diese Leute auf Dauer gewinnen.
Wie haben Sie diesen, nennen wir es mal, politischen Klimawandel als Wahlkämpfer erlebt? Wir werden ja auch noch über die Bundestagswahl, in der Sie als Spitzenkandidat der SPD angetreten sind, sprechen. Aber schauen wir vielleicht zunächst mal auf die Europawahlen, in der Sie Spitzenkandidat der SPD waren, 2004, 2008. Das war nach dieser Auseinandersetzung mit Berlusconi, die Ihnen so viel Respekt eingebracht hat, die Sie so populär gemacht hat. Und trotzdem enden diese Wahlen dann mit schmerzhaften Verlusten für die SPD.
Die erste Wahl, die ich als Europakandidat bestritten habe, die stärker europäisiert war als die vorherigen, war die Wahl 2014. Wir hatten 2014 durchgesetzt, dass die großen Parteienfamilien in Europa mit Spitzenkandidaten antreten.
Das war damals. Da waren Sie dann schon Präsident des Europäischen Parlaments,
genau. Muss man
dazu fügen.
Mhm. Das waren die EVP, die Europäische Volkspartei mit Jean-Claude Juncker und die Sozialdemokratische Partei Europas mit mir. Und dieser Wettstreit Schulz gegen Juncker, der hat diesen Wahlkampf geprägt. Da ging die Wahlbeteiligung auch nach oben. Und es war ein europäisierter Wahlkampf, weil zum ersten Mal sichtbar wurde, da sind zwei, und das waren ja zwei, die bekannt waren als Europapolitiker. Juncker zwar als Ministerpräsident in Luxemburg, aber als langjähriger Vorsitzender der Eurogruppe, war ja als Europastar eigentlich bekannt, unter den Regierungschefs sowieso. Und der Präsident des Europäischen Parlaments treten gegeneinander an um die Kommissionspräsidentschaft. Und es war ganz klar, einer von den beiden wird das auch, weil das Parlament nur einen von den beiden wählen wird. Kann die Regierungschef sich auskungeln, wen sie wollen, nur einer von den beiden wird das. Alle Wahlkämpfe vorher, 2009, 2004, 99, 94, wo ich also kandidiert habe, waren Wahlkämpfe, die waren geprägt von der nationalen Politik. 94, als ich zum ersten Mal kandidierte, war das, wie schneidet Rudolf Scharping gegen Helmut Kohl ab bei der Europawahl? Das hatte mit der Europapolitik nichts zu tun. 99, jetzt kriegt der Schröder mal einen Denkzettel verpasst. Die Wahl 99 war eine reine Anti-Schröder-Wahl. Der Wahlkampf 2004 genauso geprägt von der Agenda 2010. Ich habe im Wahlkampf 2004 Spitzenkandidat der SPD, was an den Wahlständen diskutieren müssen. Die Agenda 2010, sonst gar nichts. Die Hartz-IV-Gesetzgebung. Und 2009, das war dann, glaube ich, Frank-Walter Steinmeier, der Spitzenkandidat. Ja. Das war ein rein innenpolitisch geprägter Wahlkampf. Wird Merkel nach ihrer ersten Wahlperiode durch ihren Außenminister abgelöst. Erst 14 haben wir es zum ersten Mal geschafft, das zu europäisieren. Ansonsten waren die Wahlkämpfe überlagert von nationalen Themen, was schade ist. Und dass wir an diesem Spitzenkandidatensystem nicht festgehalten haben, dass das im Europaparlament leider so nicht weitergeführt worden ist, das ist schade.
2014, da waren Sie dann zwei Jahre Präsident des Europaparlaments. Und Sie haben dieses Amt genutzt, um es, das Amt, das Europäische Parlament, Europa, stark zu politisieren. Natürlich auch in einer Zeit, in der Europa von europäischen Krisen geprägt war. Die Finanzkrise, die Eurokrise, die Griechenlandkrise. Und die klassische europäische Erzählung ist ja immer, Europa ist in seinen Krisen gewachsen. Die andere Erzählung wäre, das ist eigentlich der Beginn einer Dauerkrise, die uns seitdem beschäftigt, eines Epochenbruchs und wie Europa daraus hervorgeht. Auch das ist heute vollkommen offen.
Das ist so. Europa ist schon an seinen Krisen gewachsen. Das ist nicht irgendwas Dahergeredetes, sondern das ist so. Die letzte große Krise Europas war das Infragestellen der europäischen Integration durch einen Mitgliedstaat. Der Lissabonner Vertrag hatte vorgesehen, man kann auch aus der EU austreten. Das ist keine Zwangsmitgliedschaft. Und Großbritannien hat von diesem Recht Gebrauch gemacht und ist gegangen. Und erinnern Sie sich mal, der Wilders, der ja jetzt die niederländische Regierung zu Fall gebracht hat, hatte ja vom Exit der Niederlande gesprochen. Frexit war das Schlagwort von Marine Le Pen. Alle rechtsextremistischen Parteien in Europa hatten Morgenluft gewittert, jetzt geht Großbritannien und jetzt zerschlagen wir diesen Prozess der europäischen Integration. Nach dem Brexit und mit allem, was absehbar war und dann auch eintrat an Verschlechterungen, verstummten in den Niederlanden, in Frankreich, in Italien die Forderungen nach dem Austritt aus der EU. Die 27, die blieben, haben übrigens einen Vertrag dann mit Großbritannien ausgehandelt, wo die Briten, David Cameron wurde ja abgelöst durch Theresa May und Theresa May dann durch Boris Johnson, versucht haben, die Europäer zu spalten, die Niederländer, die Dänen rauszubrechen nach dem Motto, die werden jetzt Verträgen nur dann zustimmen, wenn da Elemente drin sind, die wir, die Briten, formulieren, weil die sind auf dem gleichen Kurs. Nix. Die 27 sind zusammengerückt und haben gesagt, okay, wir lassen den Binnenmarkt der Europäischen Union und die damit verbundenen Vorteile nicht zerstören durch ultranationalistische Politiker in London. Das ist gelungen. Die EU ist stärker zusammengerückt, insbesondere was ihre Binnenmarktsrechte angeht. Jetzt greift Trump mit Handelspolitik Europa an. Wir antworten die Mitgliedstaaten durch die Kommission der Europäischen Gemeinschaft, durch Maroš Šefčovič, den Handelskommissar, durch Bernd Lange, den Vorsitzenden des Handelsausschusses, die dem Trump sagen, nee, also mit deinen Zöllen werden wir schon fertig werden. Das heißt, die Realität Europas ist eigentlich so, dass sie durch die Krisen schon gestärkt worden ist, die Europäische Union. Aber die größere Problematik besteht darin, dass das von ganz großen Teilen der Bevölkerung gar nicht wahrgenommen wird. Und wenn Sie sich die deutsche Debatte anschauen, deutsche Debatte ist immer nur die, welche Auswirkungen hat das auf die Bundesrepublik Deutschland? Wenn Trump jetzt Zölle erhöht, was hat das für Deutschland zu bedeuten? Wie muss Deutschland reagieren? Die Antwort müsste
das ist kein rein deutsches Phänomen. Das ist, ne? die europäische Öffentlichkeit ist aufgesplittert in nationale Öffentlichkeiten.
Und das ist ihr größtes Problem. Die größte Krise der Europäischen Union besteht eigentlich dauerhaft darin, dass sie immer nur in ihren Stärken durch eine nationale Brille wahrgenommen wird. In ihren Schwächen wird sie durch eine europäische Brille wahrgenommen. Das ist übrigens das große Versagen von vielen Regierungschefs, die sich in Brüssel angewöhnt haben. Dagegen habe ich also wirklich versucht zu kämpfen. Wenn die EU mal was auf die Beine bringt und gemeinschaftlich beschließt, dann sagt der Regierungschef Deutschlands, Frankreichs, Polens, welchen Landes auch immer, das habe ich doch gut hinbekommen hier. Und wenn es nicht funktioniert, wenn die gleichen Leute sich nicht einigen und über Monate und Monate von einer Sitzung auf die andere vertagen, dann ist die Kommentierung, naja, Sie kennen ja den Brüsseler Betrieb. Alles Gute kommt aus der nationalen Hauptstadt, alles Schlechte ist europäisch. So kann man ein Projekt, wie ich finde, ein Jahrhundertprojekt auch zerstören. Das sind Dinge, die musst du als Politikerin, als Politiker in Kauf nehmen.
Zurück nach Deutschland und in die Bundespolitik.
Gehen wir mit Martin Schulz in das Jahr 2016, als Sie entscheiden, aus dem Europaparlament in die Bundespolitik zu wechseln. Gibt es eigentlich Momente heute, wo Sie sich im Rückblick fragen, was wäre gewesen, wenn ich das nicht so entschieden hätte, was wäre aus Martin Schulz als reinem Europapolitiker in Brüssel, in Straßburg geworden?
Nee, die Fragen stelle ich mir.
Sie hätten sich jedenfalls ein schwieriges Jahr erspart.
Klar, ja, ja. Aber diese rückblickenden Analysen, man muss sich immer selbst die Frage stellen, was hast du richtig, was hast du falsch gemacht? Klar, aber ich glaube, es ist der dänische Philosoph Søren Kierkegaard, der hat mal den Satz gesagt, das Leben wird nach vorne gelebt, aber es wird rückwärts verstanden.
Was haben Sie über das Jahr 2017 verstanden, als Sie Kanzlerkandidat der Partei waren und diese denkwürdige Achterbahnfahrt erlebt haben, innerhalb weniger Wochen zu einem gefeierten Hoffnungsträger der Partei, innerhalb von 4 Wochen, glaube ich, von Umfragen der SPD im 20%-Bereich an die Spitze der Parteien mit über 30% zum Teil und dann eine bittere Niederlage, Enttäuschung bei der Bundestagswahl 2017.
Der Prozess begleitet mich und ich bin immer hin und her gerissen, ob ich das mal eines Tages aufschreiben soll oder ob ich wirklich sagen soll, das war jetzt so aus. Aber zwischen den 30%, die wir in Umfragen hatten und den 20,5%, die wir dann bei der Wahl bekommen haben, lagen mal 3 Ereignisse, die ich nicht mehr beeinflussen konnte, aber die ich verkraften musste. In 2 aufeinanderfolgenden Sonntagen des Mai 2017 passierte Folgendes. Wir verloren Schleswig-Holstein. Der Ministerpräsident Thorsten Albig verlor die Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Eine Woche später verloren wir die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Ein Monat später war der G20-Gipfel in Hamburg, in dessen Gefolge ich 3 Wochen als Kanzlerkandidat der SPD nur damit beschäftigt war, der einen Hälfte ihrer Kollegen zu sagen, nein, die SPD ist keine Partei, die eine brutal knüppelnde Polizei loslässt. Und der anderen Hälfte ihrer Kollegen sagen zu müssen, nein, die Jusos sind keine Vorfeldorganisation des Schwarzen Blocks. Hatte mit meinem Wahlkampf nichts zu tun. Nordrhein-Westfalen hatte mich gebeten, eigentlich gar nicht im Wahlkampf aufzutreten. Das war ein Fehler. Und in Schleswig-Holstein haben wir durch ein Interview, ein unglückliches Interview von Thorsten Albig, ganz viele Frauenstimmen verloren. Alles Dinge, die ich nicht beeinflussen konnte, die aber ein ganzer Kandidat hinnehmen muss. Das kann man alles so erklären, aber da ging jedes Mal die Wahl, Umfragen nach unten. Aber der Kardinalfehler, der mir zuzurechnen ist, ist, ich habe mich von Beratern in eine Richtung drängen lassen, Innenpolitik zu machen, während mir eigentlich die Herzen, glaube ich, zuflogen, weil ich ein Europapolitiker war und die Europapolitik in den Vordergrund gestellt habe. Das ist, glaube ich, der Hauptfehler gewesen, den ich gemacht habe. Und ganz interessant, nach der Bundestagswahl, ich will den Namen hier nicht nennen, aber hat mich ein sehr korrekter Wahlforscher angerufen, der mir gesagt hat, Herr Schulz, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, ich habe Sie falsch beraten. Dann habe ich gesagt, wie kommen Sie darauf? Er hat gesagt, ich gehörte ja auch zu denen, die Ihnen geraten haben, lassen Sie Europa, interessiert keinen Menschen. Sie hätten bei der Europapolitik bleiben müssen, das wissen wir heute aus unseren nachträglichen Wahlanalysen. Der war wenigstens so fair und hat mich angerufen.
Wie schauen Sie rückblickend auf Ihre Gegnerin in dieser Wahlauseinandersetzung, auf Angela Merkel und Ihre politische Bilanz?
Ich habe im Wahlkampf in meiner Nominierungsrede gesagt, dass ich Angela Merkels Verweigerung der politischen Auseinandersetzung, das, was sie die asymmetrische Demobilisierung nannte, bloß keine Debatte mit dem politischen Gegner führen. Keine Debatte um die Zukunft unseres Landes, keine Debatte über die Migrationspolitik, keine Debatte über Griechenland, keine Debatte über die Troika-Politik gegenüber den Programmstaaten in Europa, Portugal, Spanien, Italien, Griechenland. Alles machen wir nicht. Das habe ich einen Anschlag auf die Demokratie genannt. Das war ein harter Vorwurf, aber ich bleibe dabei. Wir zahlen heute noch einen Preis dafür, dass die Richtungsdebatten, die ich erzwingen wollte, von Angela Merkel systematisch verweigert wurde. War übrigens auch ein Wahlforscher, Matthias Jung, der ihr geraten hatte, demobilisieren Sie Ihren Gegner dadurch, dass Sie ihm keine Mobilisierungsfelder bieten. Und die Wattebausch-Atmosphäre von Angela Merkel, die hat dazu beigetragen.
Aber Herr Schulz,
das war ihr großer Erfolg.
Das ist jetzt eher eine Stilkritik, die sich auf die Frage des politischen Diskurses bezieht. Wenn über das politische Erbe Angela Merkels gesprochen wird, dann stehen da vor allen Dingen zwei Themen im Mittelpunkt. Das eine ist ihre Russlandpolitik, verbunden mit Stichworten wie Nord Stream, Minsker Abkommen mit der Ukraine. Und das andere ist Angela Merkels Migrationspolitik, die entscheidenden Weichenstellungen im Sommer 2015 werden sich jetzt zum 10. Mal jähren. Da hätte es ja mit der SPD keine wirkliche Alternative gegeben, die das Land in eine ganz andere Richtung geführt hätte.
Ich widerspreche Ihnen, das ist keine Stilkritik, das ist eine Kritik einer politischen Strategie. Angela Merkels Verweigerung, eine klare Richtung als Kanzlerin vorzugeben, hat ihr viel Erfolg gebracht, aber hat unser Land in eine gewisse Debattenstagnation geführt. Das war mein Vorwurf, deshalb ist keine Stilkritik, sondern da war System.
Aber die Migrations- und Flüchtlingspolitik, die Grenzpolitik, die war ja damals schon heftig umstritten. Und wir führen jetzt im Grunde die gleichen Debatten. Wir haben über Grenzschließungen gesprochen. Das war damals das zentrale Thema, hat dann 2018 die Koalition fast nochmal zum Bruch gebracht, damals in der Auseinandersetzung zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer. Und deshalb wollte ich nochmal nachfragen nach diesen Kernweichenstellungen oder Richtungsentscheidungen der merkelschen Politik und nochmal sagen, mit Ihnen wäre es ja nicht grundsätzlich anders gelaufen.
Ja, ich widerspreche nochmal. Also ich hätte bei der Frage der Migrationspolitik, übrigens auch der Frage der Erweiterungspolitik der Europäischen Union, die mit der Migrationspolitik eng zusammenhängt, eine andere Position eingenommen. Wir schaffen das, war 2015 gerechtfertigt. Aber eine Sache war auch ganz klar. Die Bundesrepublik Deutschland hatte diesen Schritt gemacht, ohne sich mit ihren Nachbarländern abzustimmen. Da habe ich Angela Merkel immer gesagt, das kann ich nachvollziehen, das war ein humanitärer Akt. Aber anschließend hätte die Bundesrepublik, das war mein Ansatz, die Finanzpolitik der Europäischen Union verbinden müssen mit der Migrationspolitik. Ich mache es an einem praktischen Beispiel klar. Die polnische Regierung unter der Führung der Kaczynski-Partei hat in der letzten 7-jährigen Finanzperiode der Europäischen Union jedes Jahr 10 Milliarden netto als der größte Nettoempfänger aus dem Topf der Europäischen Union bekommen. Der größte Beitragszahler zur Europäischen Union war die Bundesrepublik Deutschland mit 27% Anteilen. An diesen 10 Milliarden jährlich in Polen kamen 2,7 Milliarden aus Deutschland. Die Kaczynski-Regierung, die immer über die Migrationspolitik herzog, immer über Angela Merkel herzog, nahm aber dieses Geld für ihre Regionalpolitik, für ihre Infrastrukturpolitik, für ihre Energiepolitik. Und mein Ansatz war der, wir können nicht die Politik in der Europäischen Union länger fortführen, in der jemand sagen kann, Euros kommen lassen, Flüchtlinge können euch behalten. Wir müssen das eine mit dem anderen verknüpfen. Solidarität ist in Europa kein Rosinen. Picken. Das war eine ganz klare Unterscheidung zwischen der Politik von Angela Merkel und mir. Und ich habe in dem Kanzlerduell in der Diskussion zum Beispiel die Frage nach der Erweiterung der Europäischen Union gestellt hinsichtlich der Türkei. Denn eins war ganz klar, wir hätten die Migrationsregelungen, die wir dann schließlich auch zugunsten Griechenlands getroffen haben, niemals treffen können, wenn es nicht den Pakt mit Recep Tayyip Erdogan gegeben hat. Das wurde aber komplett abgekoppelt von der Erweiterungsfrage. Kann die Türkei Vollmitglied in der EU werden? Ja oder nein? Auch eine bis heute ungeklärte Frage. Und bis heute ist die Rolle der Türkei ungeklärt. Wir brauchen sie auch mit Blick auf alles, was sich im Schwarzmeerraum im Moment der Ukraine-Krieg abspielt. Auf der anderen Seite setzt Erdogan seinen größten Gegenspieler, den Oberbürgermeister von Istanbul, in den Knast, um zu verhindern, dass der sein Gegenkandidat wird. Diese Fragen hätten öffentlich diskutiert werden müssen. Dazu brauchst du aber dann eine Gegenkandidatin, die diese Debatte annimmt. Da das ja eine angenehme Sendung sein soll, erzähle ich mal nicht, wie dieses Kanzlerduell zustande gekommen ist. Welche Bedingungen Steffen Seibert, damals der Regierungssprecher von Angela Merkel, zum Zustandekommen des Kanzlerduells gestellt hat.
Na, jetzt sind wir schon neugierig.
Ja, ich erzähle das jetzt mal nicht, weil Steffen Seibert hervorragender Botschafter der Bundesrepublik Israel ist. Aber Angela Merkel
stellte... Aber Sie haben sich unfair behandelt gefühlt.
Angela Merkel stellte Bedingungen. Zum Beispiel eine der Bedingungen ist keine direkte Debatte zwischen Schulz und ihr. Ich war eine gewisse Zeit lang versucht zu sagen, na lass mal das. Dann gehe ich nicht in dieses Duell. Das ist dann am Ende doch zustande gekommen. Und wenn Sie es sich rückwirkend heute nochmal anschauen, naja, okay. Ist vorbei.
Vorbei war es dann für Sie jedenfalls mit der bundespolitischen Karriere, Martin Schulz, dann zum Jahresende hin. Da gab es eine schwierige Regierungsbildung, historisch auch einmalig, das Scheitern der Verhandlungen zur Jamaika-Regierung. Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, drängt die SPD in Koalitionsverhandlungen mit Angela Merkel nochmal. Und Sie machen ein Manöver, für das Sie ja einen hohen Preis zahlen mussten. Sie haben angekündigt, Sie wollen in diese Regierung, Sie wollen Außenminister werden und haben das dann nach scharfer Kritik aus den eigenen Reihen, ich glaube 2 Tage später, wieder zurückziehen müssen. Rückblickend, das war das Ende der politischen Karriere von Martin Schulz auf Bundesebene?
Mal wäre das Ende gewesen, wäre sehr sicher nicht hier und würde mit Ihnen reden. Also ich glaube ja...
Naja, Sie wollten Außenminister, Sie wollten Kanzler werden, Sie wollten Außenminister werden und sind heute gut Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung, interessanter Gesprächspartner. Aber mit den Ambitionen sind Sie gescheitert damals.
Ihre Frage war ja nicht, ob ich mit den Ambitionen Außenminister zu werden gescheitert bin. Das ist so, sondern ob meine politische Karriere zu Ende war. Ich habe nach meinem Rücktritt als Parteivorsitzender und nach meinem Verzicht auf diese Kandidatur für das Amt des Außenministers etwas getan, was scheinbar Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit entgangen ist. Ich bin Abgeordneter im Deutschen Bundestag geblieben, habe da meine Arbeit gemacht. Und ich habe einen Moment geschwankt, ob ich ganz rausgehen sollte, habe aber für mich persönlich auch eine Entscheidung getroffen aus tiefer Überzeugung, auch nach einer Diskussion in meiner Familie. Man kann sich nicht um ein Parlamentsmandat bewerben und dann kriegt man das, was man so haben will, nicht und sagt, dann ist auch dieses Mandat nichts wert. Ich teile die Auffassung derjenigen, die sagen, das zunächst einmal Höchste, was du werden kannst, ist ein unabhängiger, frei gewählter Abgeordneter. Und ich habe also bis 2021 mein Mandat im Deutschen Bundestag ausgeübt, habe mich dann, als ich Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung geworden bin, entscheiden müssen, ob ich ein Mandat nochmal anstrebe im Bundestag oder eine der größten politischen Stiftungen Deutschlands und die größte sozialdemokratische Stiftung in der Welt zu führen oder nicht. Das ist mit einem Parlamentsmandat nicht vereinbar. Deshalb habe ich mich dann gegen eine erneute Kandidatur für den Bundestag entschieden. Und wie gesagt, ich glaube, das ist ja jetzt nicht so ein Interview nach dem Motto der letzte Has-Been am Mikrofon, sondern weil Sie, glaube ich, ein Interesse an meinen Meinungen haben, haben Sie mich eingeladen. Insofern bin ich immer noch in der Politik tätig.
Und ich hatte jetzt fast den Eindruck, dass da auch was mitklang, als Sie dann den Abgeordneten Martin Schulz schildern und mir entgegenhalten, das war ja dann 2017 nicht das Ende dieser politischen Karriere. Ja, habe ich das richtig rausgehört, dass da auch nochmal eine Erkenntnis mitschwingt, ein Stück von Freiheit vielleicht sogar, dass Sie gewonnen haben in dieser, wie Sie gerade sagten, in dieser Rolle als einfacher Abgeordneter?
Freiheit einerseits und ich glaube eine Tugend, die ich den Mitgliedern der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands dringend empfehle, Loyalität. Ich bin in meiner Partei nicht immer, wie ich heute rückblickend sagen würde, korrekt behandelt worden. Und habe manches von dem, was Sie da eben zitiert haben, auch nicht kommen sehen. Und habe auch im Nachhinein Dinge erfahren, die, wenn ich sie damals gewusst hätte, mich zu einem anderen Handeln gebracht haben. Aber das sind Dinge, die musst du als Politikerin oder als Politiker in Kauf nehmen. Da musst du mit rechnen. In der Politik geht es eben manchmal auch nicht besonders nett und auch nicht besonders fair zu. Wer da reingeht in die Politik, der muss damit rechnen, dass das so ist. Sich das aber dann hinterher rauszupicken und zu sagen, und das legitimiert mich jetzt, gegen jeden und allen öffentlich rumzustänkern, das finde ich falsch. Und deshalb habe ich auch Leuten gegenüber eine Loyalität als Sozialdemokrat empfunden, als Mitglied der Partei, mit denen ich nicht so gut ausgekommen bin, die aber für meine Partei öffentlich antraten. Und die haben einen Anspruch auf Loyalität. Und diese Loyalität habe ich als Abgeordneter praktiziert. Und ich finde nichts Schlimmeres, als von der Seitenlinie als beckmesserischer Amtsvorgänger den Nachfolgern, ob man sie mag oder nicht, zuzurufen, was sie alles falsch machen. Ich glaube, eine sozialdemokratische Tugend ist, dass wir nach innen diskutieren, aber dass wir möglichst nach außen geschlossen auftreten sollen. Das ist nämlich, was gerade, glaube ich, unsere Wählerschaft von uns erwartet.
Und das ist aber ja nicht so einfach. Das sehen wir jetzt gerade in den Tagen, in denen wir jetzt hier Mitte Juni 2025 miteinander sprechen und in der wir auch wieder das Aufkommen von innerparteilichen Diskussionen sehen. Gibt es gerade ein sogenanntes Manifest um den ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich entstanden, wo es nochmal um die alten Auseinandersetzungen in der Friedenspolitik geht, über die wir auch am Anfang dieses Gesprächs geredet haben. Wie verhält man es mit Rüstung, mit Armeen, mit kriegerischen Bedrohungen, mit Abschreckung? Wie blicken Sie da auf diese Partei jetzt wieder in der Regierungsverantwortung, um Lars Klingbeil neu aufgestellt, aber eben auch konfrontiert mit alten Diskussionen, die Ihnen wahrscheinlich zum Teil sehr vertraut vorkommen?
Also da blicke ich offen gestanden und ich bitte Sie um Nachsicht, wenn ich das so klar sage, weniger auf die SPD als auf ihre Kolleginnen und Kollegen in Berlin. Die Nummer, die da jetzt abgedreht wird, das ist wirklich eine mediale Inszenierung. Da gibt es so ein paar Expertinnen und Experten im journalistischen Apparat in Berlin, deren Geschäftsmodell Krawall in der SPD ist. Da leben die von. Es gibt in diesem Manifest nichts, was in den letzten Wochen, Monaten nicht schon irgendwo diskutiert worden wäre. Also ich habe in der vergangenen Woche in Wien eine Rede gehalten bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in einer Konferenz, die wir gemeinsam mit Expertinnen und Experten zu 50 Jahre Helsinki-Abkommen gemacht haben. Und ich habe den Generalsekretär der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa getroffen. Und alles, was die inhaltlich sagen, entspricht wesentlich diesem Manifest. Im Übrigen hat Olaf Scholz noch in der Schlussphase seiner Kanzlerschaft mit Wladimir Putin telefoniert. Es wird also mit den Russen geredet. Die Debatte um die Frage, brauchen wir wieder eine Rüstungsbegrenzung? Brauchen wir, wenn der START-Vertrag ausläuft, 27, einen Neuanlauf zur Begrenzung von Atomwaffen? Das läuft alles seit Monaten. Und das wird natürlich auf dem SPD-Parteitag diskutiert. Ich weiß jetzt nicht, woher da die Dramatik kommt, außer dass es spannend ist, so zu tun, als wäre das jetzt der Aufstand von ganz bestimmten Leuten gegen ganz bestimmte andere Leute in der SPD. Das ist ein Debattenbeitrag unter vielen und der wird auf dem Parteitag sicher diskutiert werden. Und ich glaube, dass wir auf dem Parteitag vernünftige Beschlüsse fassen werden. Das ist, seien Sie mir nicht böse, eine mediale Inszenierung, die die SPD nicht erschüttern wird, da bin ich ziemlich sicher.
In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Stefan Detjen im Gespräch mit dem ehemaligen Präsidenten des Europaparlaments, dem SPD-Politiker Martin Schulz. Die Redaktion hatte Jana Adu.